Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Podcast Zurück ins bunte Leben. Hier nehme ich euch mit auf verschiedensten Wegen wieder zurück ins bunte Leben und ich hoffe, dass du damit viel mitnehmen kannst. Mein Name ist Friederike Schülke und ich bin ganzheitliche Gesundheits- und Präventionsberaterin oder in Neudeutsch Coach in einem ganzheitlichen Aspekt. So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir starten heute erstmal damit, dass ich euch meine Geschichte erzähle, wie ich überhaupt dahin gekommen bin, was ich heute mache. Und ich hoffe auch, dass du einfach durch mein Leben schon ganz viel mitnehmen kannst und für dich auch einfach schon umsetzen kannst. Denn wenn ich es geschafft habe, wirst du es auf jeden Fall auch schaffen, wieder deinen bunten Weg zu finden, sodass das Leben leicht und fröhlich und mit Freude einfach nur genossen werden kann. Und genau, das wird jetzt die erste Folge sein, beziehungsweise dadurch, dass das doch relativ viel ist, was ich in meinem Leben erlebt habe, werde ich das splitten auf 3 verschiedene Folgen. Und ab der 4. Folge werden wir dann in Fallbeispiele reinkommen, wo wir uns einfach anschauen, wie jeder kleinste Aspekt in deinem Leben einfach auch mit der Gesundheit zu tun hat und was sich verändert, wenn ich nur kleine Stellschrauben dann eben drehe. Genau, das wird so das Ziel des Ganzen sein und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann darüber austauschen können, sodass alle eben was davon lernen können, mitnehmen können und jeder eben wieder seinen Weg ins bunte Leben findet, weil das ist meine Mission, einfach Menschen wieder glücklicher zu machen, sodass sie mit ihrem Weg, so individuell der auch ist, richtig glücklich und gesund leben können. Fangen wir an. Ich bin vor 36 Jahren geboren und schon meine Geburt war ein bisschen herausfordernd. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, nämlich 36 Stunden. Und dann, wo meine Mama es dann endlich geschafft hat, mich auf die Welt zu bringen, kam dann auch direkt schon die erste ernüchternde Nachricht, nämlich ihr Kind hat gar kein Po-Loch. Da ist einfach kein Loch. Ja, klingt jetzt erstmal ziemlich banal. Mein Gott, dann machen wir eben eins rein. Aber man darf nicht vergessen, erstens, da sitzen Schließmuskeln, Ringmuskulaturen. Zweitens, mein Körper hatte sich überlegt, ach, das wäre doch auch eigentlich ganz toll, wenn wir den Darm einfach an die Gebärmutter legen. Ist doch auch ganz nett. Ja, das klappt leider eben nicht so, sodass erstmal der Darm umgelegt werden musste und ein neues Po-Loch kreiert werden musste und ja, also richtig designt sozusagen. Und damit wurde direkt nach der Geburt mir erstmal ein neues Po-Loch gebaut. Ich sage immer ganz stolz, ich sehe genauso aus wie ihr alle anderen auch, aber mein Po-Loch ist glatter. Ich habe direkt nämlich schon die Gesichtsstraffung mitgenommen und wie ihr seht, man muss alles ein bisschen mit Humor nehmen, sonst wird es zu trist. Auf jeden Fall, damit war dann schon mal, dass ich äußerlich so aussah wie alle anderen. Und damals hat man auch einfach gar nicht so viel Wissen darüber gehabt, da diese Erkrankung, die ich da eben habe, man nennt es Analatresie, ist echt selten und meistens auch eher mit Mehrfachbehinderungen kombiniert. Also so wie ich, dass ich ja heutzutage ein ganz normales Leben führe, das ist wirklich sehr, sehr selten. Und man hatte damals einfach auch keine Ahnung und hat gedacht, ja gut, oben, unten Loch, perfekt, Kind ist wieder ganz super, weiter geht's. Das ist leider nicht so. Man muss bedenken, der Darm hat mehr Nervenstränge zum Gehirn als umgekehrt. Also der Darm navigiert eben das Gehirn. Jetzt können wir uns vorstellen, wenn natürlich der Darm jetzt einfach auch nicht so richtig ausgebildet war, wie es bei mir eben der Fall war, funktioniert das ganze System einfach gar nicht so richtig rund. Und einfach aufgrund der ganzen Medikamente, die ich damals ja direkt nach der Geburt schon bekommen habe, hat sich die Darmflora gar nicht so aufgebaut, wie eben bei einem Kind, was ja keine Startschwierigkeiten hatte. Das hat man aber damals alles gar nicht gewusst und auch nicht bedacht. Und wie gesagt, das waren einfach auch andere Zeiten. Da ist die Medizin heute komplett auf einem anderen Weg. Aber damals hat man dann einfach eben zu meinen Eltern gesagt, so viel Spaß mit dem Kind und gibt ihm. Und damit sind wir dann nach Hause. Ja. Alle mussten sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, weil danach gab es natürlich auch noch Sachen, die dann gemacht werden mussten. Also das Poloch musste gedehnt werden. Ja, ich musste wieder aufgepäppelt werden nach so einer langen OP. Ich hatte zu der Zeit auch im Urogenitaltrakt dann Schwierigkeiten, sodass meine Harnleiter auch nochmal operiert werden mussten. Dafür musste ich über ein Jahr Antibiotikum nehmen. Und auch das hat sich heute ja völlig geändert, ne? Damals hat man einfach gesagt, okay, nimmst du eben dein Antibiotikum, macht ja überhaupt nichts. Heute würde man da ja auf jeden Fall schon Darmbakterien zuführen, damit eben nicht auch die guten Bakterien sterben. Das wusste man damals gar nicht. Und jetzt ist ja eigentlich schon relativ klar vorweggenommen, es gab natürlich tausende von Problemen dann, die sich einfach aufgrund dessen schon gebildet haben, dass mir die Bakterien einfach komplett fehlten. Dadurch, dass ich auch mit den Nieren ein bisschen Probleme hatte, weil eine Niere ist viel zu klein und die sind zusammengewachsen, war immer bei uns das Thema Trinken. Also einer der Standardsprüche aus meiner Kindheit, die ich wirklich auch noch immer heute als Erwachsene höre, ist: Hast du genug getrunken? Trink was. Hier ist ein Glas Wasser. Bitte trink jetzt etwas. Hast du genug? Also das war wirklich durchgehend unser Thema, dass ich wirklich viel trinken musste, von klein auf. Und natürlich dadurch, dass der Darm nicht so funktioniert hat, weil ihr könnt euch vorstellen, oben unten Loch war eben nicht so der Fall, wurde bei mir in der Familie extrem auf Essen Wert gelegt und geguckt, dass ich eben eine ausgewogene, ballaststoffreiche Ernährung habe, wenig Süßigkeiten, viel Gesundes, was Kinder ja auch besonders doll mögen. Also da gab es einfach auch nicht wirklich viel, ja, Diskussionspotenzial, wollen wir es so sagen, oder Mitspracherecht, sondern das wurde dann eben gemacht, damit es mir einfach auch gut geht. Heute bin ich da sehr dankbar drüber. Damals fand ich das manchmal auch ein bisschen blöd und wollte gerne Fertignahrung essen und nicht immer nur alles selbst gemacht. Aber da kommen wir später zu. Genau. Ja, so habe ich so meine ersten Jahre einfach gelebt. Allerdings war zum Beispiel mit dem Stuhlgang es so, dass ich einmal im Monat Stuhlgang hatte und dann aber auch einen Tag eben bis zu teilweise 40, 50, 60 Mal auf Klo musste. Und dann war das nicht ein Stuhlgang, wie ihr euch das jetzt vielleicht so vorstellt, sondern reinster Überlaufkot. Überlaufkot bedeutet eben einfach über einen Stein an Stuhl ist dann das Flüssige aus dem Dünndarm rübergelaufen. Also ich habe gar nicht irgendwas verwertet, nichts aufgenommen an Nährstoffen. Dadurch eben auch immer war ich extrem dünn, aber einfach richtig unterernährt, ne? Also ich hatte eben extreme Mangel. Auch das hat man damals gar nicht so ernst genommen. Also ja, ich war eben einfach dünn. Aber so wie heute mit den Supplements, das war alles, wo ich Kind war, noch gar nicht Thema. Und daraus haben sich später dann auch noch mal Probleme gebildet, aber auch da kommen wir später noch mal zu. Und ja, wie sah jetzt so eine Kindheit aus? Ich war eigentlich ein sehr, sehr neugieriges Kind, habe immer es geliebt, wenn wir auf Reisen waren. Also die Welt anschauen war immer so mein Ding. Meine Kindergartenzeit war auch oft, dass mein Papa mich dann rausgenommen hat und ist mit mir dann durch die Gegend gereist, ob es dann nach Paris war, nach Lübeck, also Hamburg. Es gab überall immer was mal anzugucken. Und dann haben wir sozusagen ja Weltbildung gemacht. Kindergarten, da konnte ich immer nicht so viel mit den anderen Kindern anfangen, weil natürlich, ihr könnt euch vorstellen, wenn jemand so eine Verdauung hat, dementsprechend, was dann vielleicht auch für ein Riechmilieu um mich herum war. Also der Geruch war wirklich nicht sehr, sehr appetitlich. Das heißt, Kinder wollten natürlich auch nicht unbedingt mit mir spielen. Im Kindergarten war das noch nicht so das Thema. In der Grundschule kommen wir gleich noch dazu, war das natürlich dann schon wieder was ganz anderes. Ja, und dann sind wir viel gereist, haben uns die Welt angeguckt. Ich hatte einmal im Monat eben meinen Stuhlgang, habe teilweise auch über Stunden auf dem Klo gesessen mit den ganzen Klopapierrollen unter meinen Füßchen, dass ich mich abstützen konnte, weil ich war eben noch ganz klein. Und habe sehr viel Zeit im Badezimmer verbracht. Meine Oma hat daraus immer ein Spiel gemacht. Wir waren dann immer auf der Titanic oder auf anderen Schiffen, auf Kreuzfahrtschiffen. Und sie saß dann auf der Badewannenkante und hat dann immer erzählt, oh, das neue Eau de Toilette. Und hat eben dann aus diesem Ganzen, dass diese Situation eigentlich ja total traurig war, ein Spiel daraus gemacht mit so einer Leichtigkeit, dass es schon wieder lustig war und ich auch gar nicht gemerkt habe, dass es vielleicht bei mir anders ist als bei anderen Kindern. Also mein Umfeld hat da wirklich viel bei mir beigetragen, dass ich eine sehr schöne Kindheit trotz dieser ganzen Hürden leben durfte und ich mich gar nicht so anders gefühlt habe, als ich es eigentlich wirklich in der Realität war. Genau. Reisen war, wie gesagt, das Ding. Wir waren viel in Amerika unterwegs. Im Schwarzwald war ich extrem viel. Und dann ging es weiter. Was so interessant war, jetzt mein frühkindliche Zeit jetzt sozusagen nicht, oder ich kann mich auch an vieles einfach nicht erinnern, das muss ich auch dazu sagen. Dann ging es in die Schule. Und Schule war heftig. Schule war wirklich heftig. Weil für mich einfach eben erstens auch Mobbing ein Thema wurde. Ich war eben immer anders, einfach aufgrund dessen, dass mein Körper alles nicht so konnte wie bei den anderen, habe ich ganz viel über den Kopf kompensiert. Ich war super wissbegierig, neugierig, ich habe immer viel gelesen, mir immer viel Sachen angeguckt, ich habe viele Sachen hinterfragt. Ich war auch ein sehr kritisches und skeptisches Kind. Ich wollte immer die Hintergründe von allem wissen und wollte alles verstehen, aber eben alles über den Kopf, also extrem kopflastig. Aber eben klar, das Leben ist Balance. Dadurch, dass mein Körper das alles nicht so konnte, habe ich dann versucht, über den Kopf das zu kompensieren. Da war dann das erste Mal das typische, ich habe dich berührt, jetzt, du hast die Pest, du stinkst. Alles Mögliche, oh, guck mal, die macht sich noch in die Hose. Also bis ich 12 war, war ich eben sozial nicht kontinent. Bedeutet, ich habe eben einmal im Monat noch in die Hose gemacht. Und das hat man natürlich mitbekommen. Also man konnte es riechen, man konnte es manchmal sehen. Das ist natürlich eine Steilvorlage für manche Kinder, um einfach sich darüber dann zu bereichern, will ich nicht sagen, aber es ist natürlich leichter, auf sowas einzugehen und darüber Witze zu machen, als vielleicht zu unterstützen. Ich hatte aber immer auch Leute, die mich unterstützt haben, also auch Leute, die mich einfach so genommen haben, wie ich war. Und dadurch habe ich dann den Fokus auf sowas immer eher gesetzt, als auf das ganze Mobbing. Aber das Mobbing hat mich auch stärker gemacht. Also ich muss auch sagen, ich bin den Leuten heute sehr, sehr dankbar, dass sie mich gemobbt haben, weil das hat mir eine Resilienz geschaffen, die mir heute eben ein großer Vorteil ist. Deswegen auch danke an dieser Stelle an die Leute, die mich damals gemobbt haben, falls ihr das mal hier hören solltet. Genau, in der Grundschule habe ich auch ein relativ normales Leben geführt. War nicht unbedingt eine gute Schülerin. Aber gar nicht, weil ich jetzt irgendwie nicht gebildet war oder dumm war. Ich glaube, dass ich einfach echt unterfordert war oft. Und mich haben ganz andere Sachen interessiert. Mich hat nicht interessiert, ob man 3 plus 3 6 ist oder ob das 9 ist oder 10 oder 20 oder weiß der Kuckuck was. Mich hat eher interessiert, wie funktioniert der Körper, wie funktioniert der Mensch, wie funktioniert die Welt, wie funktioniert das Interagieren zwischen Menschen. Ich habe damals mich schon extrem für Massage interessiert. Wir hatten ein Massagebuch zu Hause und ich habe meine Mama dann eben immer wieder massiert und habe dann mit diesem Buch hinter ihr gesessen, habe mir die Massagegriffe angeguckt und habe dann meine Mama massiert. Das fand ich immer total toll und spannend und ich hatte auch einen Kompass oder nicht Kompass, wie nennt man es? Ein Atlas, einen Atlas über die Anatomie und allerdings keinen gemalten, sondern einen mit Fotos von Leichen. Und das habe ich extrem gerne mir angeguckt, wie die Organe eben im Körper liegen, wie das aufgebaut ist, wer mit wem interagiert, wie die Muskelketten sind. Also mich hat der Körper einfach immer extrem fasziniert. Und es gab auch einmal eine Situation im Krankenhaus, da musste ich zur Kontrolle, um einen Ultraschall von meinem Darm machen zu lassen. Und der Arzt fragte mich dann, ja, was soll ich denn hier auf das Ultraschallbild malen? Weil man kann auch mit diesen Geräten eben ganz normal malen, eine Blume, einen Baum, was weiß ich. Und ich habe eben gesagt, mal mir bitte meinen Darm, ich möchte meinen Darm sehen. Und das war eben, also ihr könnt an dieser Antwort schon sehen, auch mit, wie alt war ich damals? 8, 9, 10. Ich war eben nicht das Durchschnittskind. So. Auf allen Ebenen nicht. Aber in meinem inneren Kreis, also in meiner Familie, habe ich das überhaupt nicht gemerkt. Man hat mich ganz normal behandelt. Ich habe bestimmt öfter mal eine Sonderstellung gekriegt und wurde ein bisschen mehr verwöhnt. Das bestimmt. Aber keiner hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, dass ich komisch bin. Das kam immer eher von außen. Zu Hause war eben Fokus auf gesunde Ernährung. Bei uns wurde wirklich alles selbst gemacht, ob es die Butter war, ob es die Gemüsebrühe war, ob es das Brot, ein Softdrink. Also es wurde wirklich alles selbst gemacht. Die Hagebutte wurde gepflückt, dann wurde sie getrocknet. Daraus wurde Hagebuttentee gemacht. Dann gab es einen frisch gepressten Saft, der in einer flotten Lotte dann ausgequetscht wurde und dann das zusammengeschüttet, sodass ich dann daraus eben einen Softdrink hatte. Also ihr seht, es war wirklich komplett, wie man heute so schön sagen würde, absolut öko. Aber eben nicht, weil meine Eltern jetzt so die Öko-Eltern sind, überhaupt nicht, sondern eben einfach aufgrund meiner Geschichte, dass man eben immer gucken musste, dass ich möglichst gesund lebe, möglichst viele Nährstoffe reinbekomme und eben der Darm einfach gut versorgt ist. Meine Eltern sind per Zufall irgendwann in eine Selbsthilfegruppe gekommen für Kinder mit Analatresie oder Familien mit Kindern mit Analatresie. Und ja, damals war eben, also ich weiß gar nicht, wie alt ich war, wo meine Eltern da reingegangen sind, aber zu der Zeit, also ich muss noch ein relativ kleines Kind gewesen sein, also weiß ich nicht, vielleicht 5, 6, 7, sowas rum, wollte ich aber auch mit Analatresie einfach gar nichts zu tun haben, weil dieses Thema einfach so aus meinem Hals hing, aufgrund meiner Erfahrungen im Krankenhaus, was natürlich immer weh tat. Ich habe da tyrannische Anfälle bekommen, wenn Ärzte mir zu nahe gekommen sind. Ich wollte dann immer erst mal gucken, ob sie denn ein Diplom haben oder ein Zertifikat, dass sie denn auch wirklich Ärzte sind, dass sie denn überhaupt wissen, was sie denn da tun. Also natürlich alles aus Angst. Aber dann war eben irgendwann die Zeit, dass ich einfach gar nichts mehr mit diesem Thema zu tun haben wollte. Für mich war es eben normal, einmal im Monat auf Stuhlgang zu haben, so stark, dass eben ich dann auch fast nicht mehr sitzen konnte, weil einfach die Haut nur noch nackter, blanke Hautfetzen waren, blutig. Also ja, ich weiß gar nicht, ob man sich das so von außen vorstellen kann. Also wirklich Schmerzen des Lebens. Aber das war für mich normal. Also es war jetzt auch nicht, dass ich gedacht habe, oh, ich bin so ein armes Kind oder so, sondern es gehörte einfach dazu, so wie man sich Schuhe anzieht. So hatte ich eben, ja okay, einmal im Monat war eben dieser Kacktag und fertig war. So, ich hatte ein Survival Package, das war immer so eine gepackte Tasche mit Unterhose, Mülltüte, Feuchttüchern, Wundcreme, sodass ich eben immer alles wechseln konnte. Ja, und so habe ich dann gelebt. Auf jeden Fall kamen meine Eltern zu dieser Selbsthilfegruppe und da gab es eine Ärztin, die das Bowl-Management vorgestellt hatte. Das Bowl-Management war, dass man sich eben selbst ausräumen konnte, beziehungsweise durch Darmspülungen eben selbst entleeren konnte und damit sozial kontinent werden konnte. Bedeutet, dass man nicht mehr in die Hose macht, sondern eben Stuhlgang hat. Zwar eben nicht selbst ausgelöst vom Körper, aber Stuhlgang. Und das ist schon mit so einer Behinderung ein Riesenfortschritt. Meine Eltern kamen total begeistert nach Hause Ich wollte davon natürlich überhaupt gar nichts hören. Und Eltern sind ja da manchmal ein bisschen cleverer als die eigenen, also als das Kind. Und haben dann eben beim Abendessen so ganz nebenher erzählt, wie toll das denn alles ist, wenn man gar nicht mehr in die Hose macht und dass es da eine Ärztin gab und haben sich darüber so ausgetauscht und ich wurde neugierig und wie als hätte ich so um die Ecke geguckt, habe ich gesagt, da können wir die nicht auch mal besuchen und mal Hallo sagen. Gesagt, getan, wir sind dann dahin und diese Ärztin, die hat das erste Mal oder das erste Wunder in meinem Leben vollbracht. Wir haben Der Darm wurde ausgeräumt, woraus eben unter Vollnarkose kiloweise Stuhl mir entnommen wurde, also rausgespült wurde. Und dann haben wir ganz langsam angefangen. Zuerst sollte das Ganze mit, wie war das denn? Ach genau, mit CO2-Zäpfchen, also so, dass man sozusagen Blähungen auslöst. Das hat aber gar nicht funktioniert, weil mein Darm so ausgeleiert war, dass einfach diese Luft, die verpuffte. Also wahrscheinlich hätte ich 50 dieser Zäpfchen nehmen müssen. Nein, Scherz, aber es war viel zu wenig für so einen ausgeleierten Darm. Das heißt, ich bin immer wieder vollgelaufen, also immer wieder so ein bisschen wie bei Monopoly, gehe zurück zu los und musste immer wieder von vorne anfangen. Bis wir dann in einem Jahr 14 Ausräumungen unter Vollnarkose hatten und es für alle klar war, also so können wir das jetzt nicht weitermachen, wir können nicht jeden Monat eine Vollnarkose in das Kind reinpacken, dass die Idee war, mit Darmspülungen, dass ich mich dann selbst entleere. Ja, gesagt, getan. Ich habe dann Darmspülungen bekommen, habe gelernt, mich auch selbst auszuräumen. Da möchte ich jetzt einfach nicht näher ins Detail gehen. Ich glaube, man kann sich vorstellen, wie sowas dann eben aussieht. Und mein Darm hat dann angefangen, sich zurückzubilden. Das war das erste Mal, dass wir einen Schritt nach vorne gegangen sind und nicht wieder automatisch direkt zwei Schritte zurückgegangen sind. Und das war, ja, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, das war eine Riesenerleichterung. Das erste Mal, dass ich auch essen wollte. Also ihr könnt euch auch da vorstellen, wenn man so voll ist mit Stuhl, alles drückt, man kann gar nicht richtig krumm sitzen, weil so viel Stuhl im Bauch drin sind, dass ich auf einmal, wo der Darm dann leer war, ich habe teilweise zwei, drei Portionen gegessen, wenn wir im Restaurant zum Beispiel waren, weil ich so viel Hunger hatte und ich einfach alles nachgeholt habe. Ich habe in der Zeit auch einen riesen Schuss gemacht, einen riesen Wachstumsschub, weil ich alles erstmal nachgeholt habe, was ich in diesen ganzen Jahren an Nährstoffen einfach verpasst habe und dadurch auch nicht gut gewachsen bin. Also, ne, ich war wirklich richtig abgemagert. Meine Oma hat immer gesagt, man kann auf den Rippen Klavier spielen. Also, das könnt ihr euch vorstellen, wie das aussieht oder aussah. Das ist heute nicht mehr. Und ja, also Thema war eigentlich immer in der ganzen Kindheit Essen, Trinken und irgendwie diesen Darm leer zu bekommen. Leider hat auch hier es wieder eine Folge, weil wenn der Körper in der Wachstumszeit zu wenig Nährstoffe bekommt, können Knochen eben auch nicht so hart werden, wie sie eigentlich sein sollen. Und dann hatten wir gerade das eine ein bisschen in den Griff bekommen mit dem Darm, folgte direkt schon das nächste, nämlich die Hüfte. Dadurch, dass ich so unterversorgt war, ist mir dann beim Treppensteigen bei einer Freundin die Hüfte abgerutscht oder der Hüftkopf besser gesagt. Und dann ging es per Not-OP direkt, also mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus und dann per Not-OP wurde mir dann die Hüfte wieder an die Stelle gepackt, wie sie sein sollte, festgespickt mit Drähten und dann wurde direkt die andere Seite auch gemacht, weil meistens passiert dann eben das Gleiche nochmal auf der anderen Seite. Und ja, dann hatten wir direkt nach dem einen Hoch das nächste Tief, weil nach der Hüft-OP, wo ich gerade mein neues Lebensgefühl gewonnen hatte, saß ich erstmal im Rollstuhl. Und das ist schon auch nicht so leicht, wenn du gerade ja diese Leichtigkeit mal riechen konntest. Du konntest mal erahnen, wie das Leben ist in Leichtigkeit. Wie gesagt, ich hatte trotzdem eine unglaublich tolle Kindheit, wo wir eben viel gereist sind und solche Sachen. Aber zack, kam auf einmal der nächste Schlag. Und auch das haben meine Eltern wieder eigentlich schön gemacht, weil sie haben mir dann einen Sportrollstuhl organisiert. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass jetzt alle sich so gut mit Rollstühlen auskennen. Es gibt diese klobigen, die wirklich sehr schwer zu lenken sind und also ne, die eher so zum Schieben sind. Und dann gibt es eben Sportrollstühle, die sind richtig geschmeidig, mit denen kann man schnell sein, mit denen kann man auf den Rückrädern fahren. Also wirklich, das macht schon auch durchaus sehr viel Spaß damit. Und so einen habe ich dann bekommen. Und ab da habe ich mir da auch einen Spaß draus gemacht, ne? Also mit meinen Freunden, wir haben eine Rallyes, haben wir dann über, also in der Wohnung gemacht. Wir hatten, dass man so im Pudding laufen konnte bei uns in der Wohnung. Und da haben wir dann eben Rollstuhl-Rallyes gemacht, haben Rollstuhlführerscheine uns gebastelt, dann durften meine Freunde damit fahren. Also auch das wieder mit viel Leichtigkeit uns daraus ein Spiel gemacht. So schwer das eben dann war, also auch in der Schule auf den Rücken gelegt worden und dann bin ich nicht mehr hochgekommen. Ich hatte hinten immer an meinem Rollstuhl die Krücken, dann haben sie mir die Krücken weggenommen, das heißt, ich konnte dann nicht aufs Klo gehen. Also ne, auch da habe ich Mobbing erfahren. Aber wie ihr jetzt schon auch aus der Erzählung hört, ich habe immer den Fokus aufs Positive gelegt. Also ja, es gab eben auch viel Scheiße, aber immer geguckt, dass man trotzdem Spaß hat, dass man mit Freude was macht, dass man die Situation so nimmt, wie sie eben jetzt ist und daraus das Beste kreiert. Aber auch immer noch mal skeptisch hinterfragt, gibt es nicht vielleicht doch noch irgendwas, was man besser machen kann oder einfacher machen kann? Oder ja, ist wirklich das, was die Ärzte einem sagen, wirklich der richtige Weg? Oder habe ich ein Gespür, dass es was anderes gibt? Also das war schon auch wirklich immer als Kind bei mir drin, dass ich alles kritisch hinterfragt habe und immer nach meinem inneren Kompass auch noch mal gegangen bin. Genau, da muss ich so ungefähr 12 gewesen sein. 12, ja, sowas. Also ganz jung, jugendlich, Teenager, in der Ecke ungefähr. Und es gab dann noch sehr viel, oder nicht sehr viel, es gab dann noch ein paar Hüft-OPs, weil immer wenn man wächst, müssen diese Drähte erneuert werden. Dadurch, dass ich jetzt die Nährstoffe aufnehmen konnte, bin ich natürlich gewachsen. Da konntest du bei zugucken, also ständig gab es Neurosen wieder, weil ich wieder überall rausgewachsen war. Dementsprechend mussten aber auch eben ständig die Drähte wieder erneuert werden. Also immer wieder zurück auf Anfang und wieder neu durch. Also Geduld war eigentlich auch etwas, was ich super hätte üben können. Irgendwie habe ich diese Übungschance nicht so wirklich für mein Leben genommen, weil privat habe ich fast gar keine Geduld für irgendetwas heutzutage. Das fehlt mir noch. Aber ich hätte die Chance gehabt. Also ich hätte gut Geduld üben können. Naja, gut. Jetzt haben wir also die Hüfte. Witzigerweise kamen dann meine Eltern auf die Idee, wir könnten ja mal auf Menorca Urlaub machen. Da kam ich gerade aus einer OP, hatte jetzt die Krücken eben an den Händen und sind dann mit Krücken nach Menorca gefahren. Und da wir eben eine Familie sind, die immer gerne erkunden, haben wir auch auf Menorca ein wenig erkundet. Das endete dann darin, dass ich dann Blasen an den Händen hatte und dann eben mit Blasenpflastern an den Händen über Menorca gestapft bin mit meinen Krücken. Aber auch das hat mich eben nicht gehindert, trotzdem die Situation mitzunehmen und mir Menorca anzugucken. Ja. Aber jetzt könnte man ja sagen, ja gut, aber was ist jetzt daran eben das Spannende? Da ist ja jetzt nicht wirklich irgendwie viel Spannendes. Ja, kann man so sagen, aber ich hatte immer große Ziele. Mein Ziel war schon seit Kindergarten, dass ich auf jeden Fall im Ausland leben wollte. Ich hatte damals immer gesagt, entweder studiere ich im Ausland oder ich mache ein Austauschjahr. Jetzt kam dann die 9. Klasse und es gab die Vorbereitung oder einen Infoabend für ein Austauschjahr. Und ich bin dann nach Hause gekommen, habe dann zu meinen Eltern gesagt, so Leute, es ist soweit, wir gehen jetzt heute Abend zu diesem Infoabend. Und meine Eltern waren so ein bisschen, was für ein Infoabend, warum, wieso, weshalb? Ja, sind dann dahin und für mich war sofort klar, auf jeden Fall werde ich ins Ausland gehen. Ich werde auf jeden Fall ein Auslandsjahr machen. Und da seht ihr auch, wie normal ich mich gesehen habe, dass ich nicht eine Millisekunde darüber nachgedacht habe, dass vielleicht mit meiner Situation, mit Einläufen, auf dem Boden liegen, die Spülung, was ja auch durchaus Geräusche macht, dass es vielleicht doch jetzt nicht die optimale Ausgangslage ist, ins Ausland für ein Jahr alleine zu gehen. Der Gedanke, den hatte ich gar nicht. Nicht einmal. So. Und meine Eltern haben das auch nicht in Frage gestellt, sondern es war klar, okay, wenn du das machen willst, dann machst du das und dann wirst du das irgendwie hinbekommen. Und dieses in mich zu glauben und mir auch zu vertrauen, dass ich mich da irgendwie auch gut einschätzen kann, das hat, glaube ich, auch echt viel an meinem Selbstvertrauen aufgebaut, dass ich wirklich viele Sachen einfach hinnehmen konnte und machen konnte, ohne irgendwie die Hürde erstmal zu sehen. Klar, es gab Hürden, gar keine Frage, dazu komme ich auch gleich nochmal, aber erstmal probieren, dann kann man nachjustieren. Somit habe ich mich dann beworben und wollte ins Ausland. Es standen zur Auswahl Costa Rica, Chile, Argentinien, genau die drei. Mein erster Wunsch war eigentlich Costa Rica, zweiter Chile, dritter Argentinien. Es ist Chile geworden und so bin ich dann nach Chile. Total aufgeregt natürlich, weil in eine fremde Familie für ein Jahr. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt und also es war alles ganz aufregend. Dann musste ja auch eine Familie gefunden werden, die eben mit diesen Herausforderungen eben auch ja, sich einverstanden erklärt oder eben auch da nicht Angst vor hat oder so. Das hat dann aber auch geklappt. Und dann hatte ich meine Familie aber relativ auf den letzten Drücker und bin dann nach Chile. Und wenn man so ein Austauschjahr macht, ist es so, dass am Anfang man erstmal ja, so zwei Eingewöhnungstage im Land hat, wo man mit allen Austauschschülern von der ganzen Welt zusammen ist und ja, erstmal ankommt, erstmal sich ein bisschen akklimatisiert. Das war dann bei uns auch so. Allerdings, da wo wir dieses Treffen hatten oder wo wir dann waren, gab es eben ja einfach auf Lehmboden so Wellblechwände hingestellt und dann Kabinentoiletten mitten, also super offen. Das heißt, es war einfach, man musste eben da einfach in dieser Kabine jetzt auf Klo gehen. Und mit Einlauf sensationell, super. Also besten Voraussetzungen, um Darmspülung zu machen. Und ich kannte ja keinen richtig. Also wir hatten uns zwar auch so Vorbereitungstreffen, hatten wir ein paar Leute, irgendwie haben wir uns kennengelernt, aber ja, überhaupt nicht, dass man sich jetzt kannte. Ja, es gab aber auch nichts, wo ich den Wasserbeutel hinhängen konnte. Es gab keinen Haken und nichts. Und direkt die erste Herausforderung, wie mache ich jetzt hier Einlauf? Ja, und dann musste ein Mädchen, mit der ich mich dann angefreundet hatte, die musste dann den Wasserbeutel halten. Ich habe dann auf diesem Lehmboden eben mich hingelegt, habe dann da Einlauf gemacht. Wir haben uns einen abgegackert, weil diese Situation einfach so surreal war, wie ich da auf diesem Lehmboden liege mit diesem Einlauf im Hintern, sie versucht wegzugucken, aber natürlich, wenn man daneben steht, man sieht ja trotzdem alles, dann mit diesen Wellblechwänden, wo man ja wirklich alles hört. Und sie hat dann versucht, eben durch Singen und Trällern und Pfeifen das Geräusch eben zu übertünchen, aber ihr könnt euch ja auch hier wieder das Ganze mal bildlich vorstellen. Das hat nicht wirklich viel gebracht. Aber ja, auch das mit Humor genommen und einfach gemacht. Einfach angenommen. Und dann bin ich in die Familie gekommen, bin da super herzlich aufgenommen worden und habe da mein Leben dann erstmal einfach gelebt. Da war dann die Herausforderung eher die Sprache, Spanisch zu lernen. Also ich bin mit Hola und Gracias gekommen. und musste jetzt irgendwie mich im Spanischen zurechtfinden und habe aber da wirklich einer der besten Jahre meines Lebens verbracht. Also ich war einfach Jugendliche, ich war einfach Friederike Schülke. Kein Komma, sie hat und dann meine ganze Krankenakte, sondern ich war einfach Teenager, ich war jugendlich, ich war 16 Jahre alt und habe einfach das Leben genossen, habe mit Freunden abgehangen, keiner wusste irgendwas von meiner Geschichte und konnte wirklich noch mal richtig von vorne anfangen. Ja, auch mich erstmal kennenzulernen, wer bin ich denn ohne diese ganzen Probleme, ohne diese Herausforderungen, ohne ständig nach Regeln zu leben, ohne, nein, dies darfst du nicht, weil das ist nicht gut für den Darm, nein, das ist nicht in Ordnung, nein, pass bitte darauf auf. Also mein Leben war einfach recht reglementiert in Sachen Ernährung und Trinken, einfach damit ich existieren konnte. Also da war ja jetzt auch nicht, weil irgendjemand mit mir böse war, sondern einfach damit ich überhaupt nur existieren konnte. Und auf einmal fiel das alles weg. So, ich musste nicht mehr darauf achten, was ich esse. Natürlich war das dann in mir schon drin. Also, das ist einfach richtig fest in mir verankert, dass bis heute auch so ist. Natürlich esse ich auch mal einen Burger. Natürlich esse ich auch mal eine Torte oder ein Stück Torte. Aber erstens alles in super Maßen. Und zweitens, mir schmeckt es auch gar nicht. Also, meine Ernährung ist trotzdem nach wie vor sehr natürlich, fast alles nur, was keine Inhaltsangabe hat und was eben wirklich frisch aus der Natur kommt. Aber mit 16 war der erste Punkt in meinem Leben, wo ich darauf nicht achten musste. Vielleicht auch nochmal, gehen wir nochmal zurück, wo ich so 3 oder 4 war, damit ihr euch vorstellen könnt, wie stark das reglementiert war. Ich habe mein Papa hat früher Kinos beleuchtet und ich durfte mit auf eine Montage und durfte dann in diesem Kinorohbau, durfte ich dann eben schlafen und eben bei ihm sein. Und dann bin ich mit einem Mitarbeiter von ihm dahin gefahren zu dieser Montage und ich durfte mir für diese Fahrt eine Tüte Süßigkeiten aussuchen. Und das war, boah Leute, das war der Himmel. Das war toll. Und ich war so glücklich über diese Süßigkeiten. Und wir hatten zum Verstehen, wenn man in den Garten gelaufen ist, hatten wir eine Terrassentür mit so einem kleinen, ja, mit so einer kleinen Stolperstufe. Und ich laufe daher und will diesem Mitarbeiter erzählen, dass ich Süßigkeiten dabei habe und knall volle Kanone über diese Stufe. Vor lauter Freude über diese Süßigkeiten hatte mir dann die Lippe aufgehauen. Mit dem Zahn hatte ich noch irgendwas. Bin dann mit ganz dicker Lippe und ich konnte nur auf einer Seite essen, dann trotzdem zu dieser Montage gefahren, weil ich unbedingt eben dahin wollte. Weil ich das als Kind so geliebt habe, auf diesen Montagen oder auf diesen Baustellen dann zu übernachten, da zu leben, auf der Baustelle zu spielen und eben zu erkunden. Und ja, also so wichtig. Oder so besonders waren diese Süßigkeiten für mich, weil es die eben einfach aufgrund meiner Geschichte so selten gab. Und ja, in Chile war das eben, keiner hat mir ja gesagt, nein, du darfst jetzt nicht so viel essen oder du musst darauf aufpassen. Und dadurch, dass ich eben die Darmspülung hatte, konnte ich sowieso den Darm immer gut entleeren. Und das war das Paradies. Also richtig toll. Und das Jahr ist schneller verflogen, als man gucken kann. Ich habe fließend Spanisch gelernt. Ich habe mir verschiedene Schulen angeguckt. Also ich war auf einer Industrieschule mit nur Jungs, 2000 Jungs und ich. Ich war auf einer katholischen Schule. Ich war auf einer deutschen Privatschule. Also habe mir auch die verschiedenen Arten an Schulsystemen sozusagen angeguckt, die es eben gibt. Und ja, dann ging es nach Deutschland wieder zurück. Und wie ihr jetzt so schon ein bisschen raushören konntet, mein Leben war eben immer in Wellenform. Es ging hoch und runter, wie das Leben eben dynamisch ist. Und nach so einem Hoch, könnt ihr euch vorstellen, kam das nächste Tief. Und wie es dann in Deutschland weiterging und wie daraus hinterher meine Berufung geworden ist und was ich im Alltag für kleine Stellschrauben gemacht, verstellt habe, damit ich heute meinen bunten Lebensweg leben kann, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Tschüss, bis bald dann!